Ich darf als Nächsten den Herrn Professor Dr. Bonnert hier auf die Bühne bitten. Er ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Castrop-Rauxel und hat an der Capres-Studie mitgearbeitet. Ihr Vortrag ist schon vorbereitet. Genau, Sie werden uns berichten von den Nutzen und Risiken des Cannabiskonsums aus medizinischer Sicht. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie da sind.
Ich muss erstmal testen, ob ich hier sogar stehen bin. Ist das okay, so am Abstand?
Ja.
Ja, ist gut? Könnte ich auch machen, aber ich mache das so. Ne? Okay, also zu mir. Capres war ein Job, aber ich habe schon ganz lange mit Cannabis gearbeitet. Habe natürlich auch Selbsterfahrung, wenn ich das gleich gefragt werde. Ich war auch jung, insofern können wir auch mal drüber diskutieren. Ich habe aber auch in Essen gearbeitet, sehr lange. In der Psychiatrie und habe dann, ich war vor etwa 15 Jahren, sehr viele junge Menschen gesehen, die nicht mehr weiter wussten, weil sie durch das Cannabis im Leben an Entwicklung gehemmt worden sind. Und dann habe ich mich damit mehr beschäftigt. Und so habe ich dann 2004 eigentlich die ersten Leitlinien zur Cannabisbehandlung in Deutschland mitentwickelt und bin dann irgendwie in diese ganzen Cannabis-Geschichten mit reingezogen worden, habe mich aber in den letzten Jahren eigentlich fast nur wissenschaftlich noch damit beschäftigt. Und ich habe versucht, das möglichst neutral zusammenzufassen. Das heißt ja Risiken und Nutzen oder Nutzen und Risiken. Das möchte ich überhaupt nicht polarisieren, das ist gar nicht mein Job hier. Und der Vortrag soll dann auch entsprechend aussehen. Und zu den ersten epidemiologischen Daten, die ich da so, das müssen wir schauen. Das ist ein weit weg von der, was hier so funktioniert. Hier sehen Sie, das sind die Aufnahmezahlen pro Jahr in den letzten 10 Jahren, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger pro Jahr, in den einzelnen Ländern von Patienten, die die Hauptdiagnose einer Cannabis-induzierten Störung gehabt haben. Und da geht es vor allen Dingen um Reha-Einrichtungen, weil aus den Akutkrankenhäusern ist relativ wenig bekannt. Und da sehen Sie, Deutschland sind etwa so 10.000, 15.000, die einfach mit dieser Hauptdiagnose Cannabis-induzierte Störung in den Reha-Behandlungen anflogen. Das sind in anderen Ländern, Spanien, Niederlanden und so weiter, sind unterschiedlichste Gruppengrößen. In den Niederlanden sind es zum Beispiel wesentlich weniger als in Deutschland. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben eine andere Drogenpolitik, deshalb ist das hier weniger. Aber das sind relativ unsichere Daten, weil Sie wissen, alle Reha-Kliniken haben auch bestimmte Aufnahmesysteme und Anreizsysteme. Und insofern soll Ihnen das nur ungefähr eine Größenordnung geben, wie viele Menschen gibt es da in Deutschland, die solche Probleme haben, dass sie alleine nicht mehr klarkommen, sondern professionelle Behandlung aussuchen. Ja, so 10.000, 15.000. Es sind in Wahrheit wesentlich mehr, weil die Leute, die mit akuten Problemen in den Akutkrankenhäusern anfluten, da gar nicht gezählt sind. Das ist ein Parameter, den hat man im Laufe der, ja, der Jahre entwickelt. Das ist ein Parameter, der aussagt, wie schwer ist denn eine Krankheit für die Gesellschaft belastend? Das sind diese Jahre, die ein Mensch verliert, wenn er eine Krankheit hat im Wesentlichen. Oder stirbt. Und das ist über die ganze Welt so definiert, weil so kann man nämlich auch so verschiedenste Länder miteinander vergleichen. Das ist ein relativ einfacher Parameter, der ist aber sehr subjektiv aus. Sie können sich vorstellen, dass jemand in Nigeria die Problematik mit Cannabis ganz anders einschätzt als in Luxemburg. Weil in Nigeria haben die Leute möglicherweise mehr Existenzprobleme als in Luxemburg. Insofern ist das alles ein bisschen ungewichtet, was ich jetzt erzähle. Aber es soll etwa noch einen kleinen Hinweis darauf geben, was bedeutet die Cannabisabhängigkeit für zum Beispiel unsere Gesellschaft. Hier sehen Sie die Drogenproblematik allgemein, also die Drogenkrankheit inklusive Cannabis ist etwas für jüngere Menschen und das verliert sich dann etwa so mit Mitte 30, Ende 30 und bei einem Opiatabhängigen sterben viele oder gehen in die Substitutionsbehandlung. Bei Cannabis ist mir ehrlich gesagt noch keiner untergekommen, der alleine vom Cannabiskonsum gestorben wäre, auch wenn es manchmal so publiziert wird. Ich habe mir die Fälle genau angeguckt, also meistens waren es Herzerkrankungen oder andere, die in der Rolle gespielt haben. Und das sind so die, hier sind diese Jahre, ne, die ein Mensch verliert, wenn er bestimmte Substanzen konsumiert. Alles relativ, und natürlich sind die Opiate sind weiterhin das Hauptproblem in der Gesellschaft. Dann kommt hier irgendwo Cannabis, hier unten. Ne, was mich überrascht hat, dass Kokain noch unterhalb von Cannabis liegen soll. Das sehe ich in der Klinik auch. Ich arbeite im Akutkrankenhaus und sehe also relativ wenig Patienten, die mit einer akuten Kokainproblematik kommen. Die gibt es. Die haben möglicherweise Herzprobleme oder sterben am Kokainkonsum. Die sind dann gar nicht so sehr in der Psychiatrie, sondern eher in der inneren Abteilung oder Neurologie, weil sie epileptische Anfälle bekommen. Die sind alle gar nicht mitgezählt. Das soll nicht heißen, dass Kokain jetzt weniger gefährlich ist als Cannabis. Ich wollte es nur mal so ungefähr, was so eine Statistik so aussagen kann. Also Fakt ist, Opiate sind weiterhin das Hauptproblem unserer Gesellschaft. Und dann kommen viele andere Drogen, unter anderem auch Cannabis. Sind diese ganzen Krankheiten so aufgezählt. Wie viele Jahre verliert denn eine Gesellschaft an Krankheiten? Und da sehen Sie, die Hauptproblematik sind weiterhin so die Depressionen. Jetzt muss ich gucken, alkoholabhängig müsste hier irgendwo sein und Cannabisabhängigkeit ist hier unten versteckt. Mal zur Relation. Also die Gesellschaft hat am ehesten damit zu tun, mit der Depression zu kämpfen, hat auch damit zu kämpfen, mit der Nikotinabhängigkeit, mit der Alkoholabhängigkeit zu kämpfen und einigen neurologischen Erkrankungen. Die Cannabisabhängigkeit als solche ist auch da, aber sozusagen frisst weit weniger Ressourcen der Gesellschaft. So muss ich am ehesten bezeichnen. Und hier nochmal für alle Drogen gezeigt, die Hälfte der sozialen Folgeschäden oder der gesellschaftlichen Ballastsituation geht auf die illegalen Drogen. Und die andere Hälfte geht auf die Alkoholerkrankung. So ungefähr ist das verteilt. Und von den illegalen Drogen sind etwa 5,5% Cannabis problematisch. Also das heißt, vorhin gab es schon diese Diskussion, wie ist das mit der Gefährlichkeit von Erkrankungen zur Gesellschaft? Die ist geringer als für andere Krankheiten ausgebildet. Das heißt nicht, dass sie jetzt weniger gefährlich ist, sondern sozusagen bildet sich in diesem Modell in der Gesellschaft, in der Mess. Parametern weniger ab als andere Krankheiten. Jetzt gucken wir mal, für wen könnte das denn gefährlich sein? Denn wir alle wissen, ein Joint oder zwei Monate oder das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was jemanden abhängig machen würde. Das kann man diskutieren, wie man will. Der Cannabiskonsum in der Gesellschaft ist relativ hoch. Wir haben Lebenszeitprävalenzen von etwa 20%. Für bestimmte Altersgruppen sind etwa so angegeben. Die wenigsten werden davon abhängig. Das ist auch etwas, was über die Jahre eigentlich relativ klar nachgewiesen ist. Und es sind vor allen Dingen die Leute, die relativ früh beginnen mit dem Cannabis. Das sind die Leute, die zwischen 14, 15, 16, 17 mit dem Cannabis in Berührung kommen und das dann weiter konsumieren. Das sind in der Gesellschaft etwa immer so zwischen 1-2%. Und aus diesen rekrutieren sich dann hinterher auch die etwa 1% Cannabis-missbrauchenden oder abhängigen Menschen in unserer Gesellschaft. In unserer Gesellschaft sind jetzt zu diesem Zeitpunkt oder in diesem Jahr, wenn ich jetzt einen Querschnitt durch die Gesellschaft, etwa 1% Menschen, die abhängig sind von Cannabis oder einen Cannabis-Missbrauch machen, der ihnen schadet oder anderen. Das ist ungefähr so. Es gibt 10%, würde ich sagen, 15%, die regelmäßig Cannabis konsumieren, aber eben nicht sozusagen diese Folgestörung haben. Das nochmal so für Sie, wie sieht das denn auf mit den Aufnahmeraten denn so aus in den Kliniken? Also Sie sehen, weiterhin sind vor allen Dingen die Opioide ganz weit vorne, aber Cannabis ist schon auf Platz 2 gerückt. Das heißt, diese 1% der Gesellschaft, die da ist, zeigt sich in den Kliniken schon ganz deutlich. Das heißt, Cannabis ist in den Kliniken schon der zweithäufigste Aufnahmegrund zur Behandlung. Alkohol, wenn ich jetzt Alkohol machen würde, müsste ich hier irgendwo sein. Also Alkohol ist hier nicht gezeigt, aber es sieht wesentlich, also Alkohol ist das Doppelte von den Opiaten etwa. Das zeigt so ein bisschen die Problematik unserer Gesellschaft. Wir sind eher alkoholaffin in unserer Gesellschaft und nikotinaffin. Nikotin habe ich ja gar nicht abgebildet, weil das geht ja eher bei die Herz-Kreislauf-Erkrankten. Nicht so sehr in den Reha-Kliniken zurzeit, wird auch kaum von den Krankenkassen finanziert, hat auch was damit zu tun. Nun, wenn man sich mal so die USA anguckt, die hat ja angefangen zu dekriminalisieren und vor allen Dingen auch zu legalisieren seit einer bestimmten Zeit, aber man kann sagen, Colorado mit das erste Land, was der erste Bundesstaat, der das gemacht hat. Ich glaube 2010 war es etwa so. Aber die haben schon relativ früh angefangen in den USA, das medizinische Marihuana, das Marihuana, was man einsetzt, um Krankheiten zu behandeln, zu legalisieren. Also die ärztliche Verschreibung von Cannabis gibt es in Kalifornien zum Beispiel seit 2000 oder 1998. Kalifornien war eines der ersten Länder. Und deshalb ist diese Statistik ganz interessant in den USA, weil die machen relativ regelmäßig so ein Survey über die gesamte Bevölkerung. Da wird dann repräsentativ geguckt, wer hat welche Probleme. Und das ist relativ valide. Und da hat sich dann gezeigt, also mit der Liberalisierung von Cannabis, so würde ich es am ehesten bezeichnen, in den USA, sieht man sozusagen, wie der problematische Cannabiskonsum, also problematisch ist der Cannabiskonsum, der annähernd täglich passiert. Das wird problematisch. Also je regelmäßiger jemand konsumiert, desto problematischer wird das. Das werde ich hier unten nochmal gleich deutlicher machen. Und die 30-Tage-Prävalenz ist so ein Marker, der kommt diesem nahe, aber trifft es nicht ganz. Man müsste wirklich dann den täglichen Konsum abbilden, aber das kann man durch solche Erhebungen nicht machen. Also mit den 30 Tagen kommt man schon relativ nah. Und dann sieht man, dass sich diese Konsumform etwa in den 10 Jahren Liberalisierung USA verdoppelt hat. Gleichzeitig auch die Zahl der stationären Aufnahmen wegen Cannabis. Das ist erstmal nur festgestellt, die Bevölkerung raucht mehr Cannabis und es kommen mehr Cannabispatienten in die Kliniken an. Aus diesem, in meiner Präventionsarbeit und so weiter, bin ich ja häufig gefragt, wieso muss denn jemand konsumieren, wie soll denn abhängig werden? Kann ja keiner sagen, hängt ja ab von den individuellen Konsummustern. Aber so über die Studien betrachtet, wenn man sich anguckt, muss man sagen, dass jeder dritte Mensch mit einem Cannabiskonsum eine cannabisbezogene Störung hat, welche auch immer. Und regelmäßiger Cannabiskonsum länger als ein Jahr war mit sozialer und psychischer Behinderung verbunden. Und es gibt auch ein Zeitkriterium. Was kann man daraus ableiten? Wie groß das Ganze ist, das kann ich nicht sagen. Und es ist einfach nur festgestellt, dass da irgendwas im psychosozialen Weg aus der Entwicklung nicht so funktioniert, wie es sonst hätte funktionieren können. Was auch interessant war, man hat natürlich geguckt, wenn ein Land Cannabis weiter liberalisiert, dann wollen wir doch vor allen Dingen unsere Jugendlichen schützen. Und deshalb guckt man in den USA ganz genau, wie ist das mit dem Adoleszenten-Cannabiskonsum, mit dem Cannabiskonsum der Kinder. Und das war ganz interessant, nämlich ich habe denen ja gesagt, dass da jetzt mehr konsumieren, aber es sind vor allem die alten Kiefer, die dazu geschlagen haben. Es sind gar nicht so sehr die jungen Menschen, die haben möglicherweise andere Drogen. Nicht? Das haben möglicherweise was ganz anderes, was sie da konsumieren, oder Spiele oder sowas. Aber es sind vor allem die Altkiefer, die da richtig zugeschlagen haben. Nicht? Das sind ältere Menschen über 50, die vor allem von der Liberalisierung in Anführungsstrichen profitieren oder wie auch immer. Zum Beispiel. Ne? Und vor allen Dingen, wenn sie rauchen, dann rauchen sie erheblich. Es ist nicht nur so, dass ein bisschen was rauchen, sondern die konsumieren. Das scheint der Großteil der Leute zu sein, die seit der Liberalisierung in den USA mehr Cannabis konsumieren. Hier sehen Sie gleichzeitig nochmal, wie die Zahl der stationären Behandlungen gestiegen ist in dieser Zeit. Jetzt wollte ich mal so ein bisschen zurückgehen auf das, was vielleicht bekannt ist, was man so überlegen könnte. Wenn man auf die Jugendlichen guckt oder auf die Konsumenten, es gibt so Heavy-User, die das eigentlich annähernd täglich konsumieren. Und das ist etwa so ein Drittel aller Cannabiskonsumenten. Und die machen bis zum großen Teil Selbstmedikation wegen irgendeiner anderen Erkrankung. Das muss man dann rauskriegen. Man macht das aber häufig auch zusammen mit anderen Substanzen. Die haben eine relativ schlechte Prognose, wenn man die sozusagen nicht behandelt im Wesentlichen. Und dann gibt es natürlich noch Late-Users, die ab dem 20. Lebensjahr begonnen haben, gelegentlicher Konsum. Ich glaube, das ist das häufigste wahrscheinlich auch so in Deutschland. Das ist dann so eine Lifestyle-Geschichte mit einer relativ guten Prognose, die möglicherweise keine Krankheitsrelevanz hat. Und dazwischen gibt es dann so diese Early Light Users, das ist das immer, was die Eltern so interessiert, wenn jemand sehr früh beginnt mit dem Cannabiskonsum, aber das dann so zum Beispiel wieder lässt mit 20 oder 21, die haben auch eine relativ gute Prognose. Es kommt vor allem auf den dauernden Konsum an und auf das, was man auch zusätzlich so zu sich nimmt. Und vor allen Dingen, was man so an Krankheiten mitbringt, wo einem Cannabis hilft. Und das ist dann sozusagen Aufgabe der Ärzte, hier genau zu gucken, was steckt dahinter. Und das macht man in der Klinik. Und dann damit aus dieser schlechten Prognose keine ganz schlechte wird. Nun zur Abhängigkeit. Ich weiß gar nicht, ob ich da so genau darauf eingehen kann. Man muss sagen, Abhängigkeit und Sucht sind zwei ganz, also Sucht ist was sozialwissenschaftlich definiert ist und geht vor allen Dingen um die soziale Desorganisation im Laufe des Konsums. Also die Menschen sozusagen desintegrieren sich durch den Konsum immer mehr und sind abhängig sozusagen vom Hilfesystem der Gesellschaft. Die Ärzte definieren das nicht ganz so stark, sondern die haben ICD-10-Kriterien entwickelt. Und diese ICD-10-Kriterien, die sollen helfen, dass man auch mit anderen Ländern über Sachen wie Sucht und Abhängigkeit diskutieren kann. Und da wurden dann diese Kriterien operationalisiert für eine Abhängigkeitserkrankung. Das kann in 10 Jahren ganz anders aussehen. Das hat mal so viel zu bedeuten zu diesen Kriterien, aber damit arbeiten die meisten wissenschaftlichen Kriterien. Also da gibt es also einmal sowas wie Craving, das heißt Gier, Lust auf etwas, das heißt jemand lässt es und dann plötzlich kann er es nicht mehr kontrollieren und er beginnt es wieder. Das kennen Sie alle, wenn Sie längere Zeit Durst oder längere Zeit nicht getrunken haben, haben Sie Durst, wenn Sie längere Zeit nicht gegessen haben, haben Sie Hunger, wenn Sie längere Zeit nicht geschlafen haben, sind Sie müde. Und dieses Craving ist so eine Art Surrogat von diesem Empfinden. Nämlich dann haben Sie längere Zeit eine Substanz nicht konsumiert und Sie müssen sie jetzt unbedingt konsumieren. Das ist das Craving, das ist das, was wir als Suchtdruck bezeichnen. Wenn Sie sich die Strukturen der Menschen angucken, die regelmäßig Cannabis oder überhaupt Substanzen konsumieren, da finden Sie auf all diesen Ebenen, also Essen, Trinken, Beziehungsleben und Schlafen, finden Sie übrigens Defizite. Das hat was damit zu tun, dass die Substanzen im Belohnungssystem eingreifen und irgendwie das Ganze erobern und Richtung Droge verschieben. Das Bedürfnis, bestimmte Sachen zu machen, die wichtig sind für das eigene Überleben. Kontrollverlust, da konsumiert jemand mehr, als das eigentlich möchte. Entzugssymptome, auch die waren lange letztendlich dem Cannabis nicht unbedingt angeschrieben worden. Ich zeige gleich noch was zu. Toleranz, das heißt, da wird wesentlich mehr konsumiert, um einen gewünschten Effekt zu erreichen, als er sonst gewohnt ist. Flasche Bier, wenn jemand längere Zeit kein Bier getrunken hat und dann trinkt er die erste Flasche Bier, dann hat er vielleicht einen Rausch. Wenn er das am nächsten Tag nochmal macht mit einer Flasche Bier, hat er keinen Rausch mehr, dann muss er schon 2 Flaschen Bier trinken. Und wenn er das nochmal am nächsten Tag, muss er vielleicht 3 trinken. Und sowas Ähnliches gibt es für Cannabis auch, nur nicht ganz so ausgeprägt wie beim Alkohol. Dann soziale berufliche Einschränkungen, dann nimmt jemand Substanzen und kommt letztendlich in soziale große Probleme. Das ist eigentlich das ein weicheres Suchtkriterium, dann die Konsum, also das ist eigentlich das einzige übrig gebliebene sozialwissenschaftliche Suchtkriterium hier bei der Abhängigkeitserkrankung, wenn dann sozialwissenschaftlich das wesentlich härter definiert als hier bei der Abhängigkeitserkrankung. Und dann natürlich dann Konsum trotz bekannter Schädigung. Da weiß jemand, der hat zum Beispiel eine chronische Bronchitis oder ähnliches und der konsumiert weiter Cannabis, dann ist das Kriterium erfüllt. Und wenn 3 dieser Kriterien über ein Jahr erfüllt sind, dann hat jemand eine Abhängigkeit. Wenn er das nicht hat, dann hat er einen Missbrauch, so ungefähr, kann man sagen. Das heißt aber noch nicht, wenn dieses Kriterium ganz weit im Vordergrund, soziale, berufliche Einschränkungen und so weiter, kriegt sonst nichts im Leben, dann ist das natürlich vom Wert wesentlich stärker, als wenn er hier andere, 2, 3 andere nur leicht positiv hat. Das ist da gar nicht mit ausgedrückt. Ne? Und in aller Regel sind diese Abhängigkeitserkrankungen beim Cannabis eher mild bis mäßig. Sie sind nicht so ausgeprägt wie bei Opiatabhängigen. Ja. Und hier nochmal, ich hatte schon mal so anfangs, welche Länder haben denn überhaupt Probleme mit dem Cannabis? Und da sieht man, das ist jetzt auch abgeleitet von diesen Lebensjahren, die man verliert, wenn man bestimmte Sachen macht oder nicht macht. Da sehen Sie, dass das am ehesten hier eigentlich die Australier und die Nordamerikaner trifft, nach dieser Statistik. Also, und wir Westeuropäer sind hier, das heißt aber, die Detektion, das Entdecken der Cannabisabhängigkeit ist ein Luxusproblem. Das können sich offenbar nur Länder leisten, die entsprechend Gelder zur Verfügung haben, damit man das überhaupt messen kann. Wenn man hier so in die Subsahara-Zone und so weiter geht, ne, da ist das Cannabis-Problem so gut wie gar nicht vorhanden. Wer aber schon mal da war, der weiß, wie viel da konsumiert wird. Das heißt, hier unten gibt es gar keine Systeme, die das messen können. Die Menschen haben mehr mit dem eigenen Überleben zu tun. Da hat das Cannabis vielleicht auch eine Rolle dabei, dass man den Stress vielleicht besser kompensieren kann oder ja, und so weiter. Aber das zeigt so ein bisschen das Ungleichgewicht wieder und die richtigen validen Schätzungen, ne, findet man eher in den Industrieländern, in den weiterentwickelten Ländern. Und wenn man diese miteinander vergleicht, sind die Australier sozusagen noch ein bisschen fleißiger mit dem Cannabiskonsum als die Nordamerikaner. Wer schon mal in Australien war, der kann sich mir sogar auch vorstellen, warum. Da sind die Kommunikationsstrukturen in bestimmten Bereichen zusammengebrochen. Also wenn wir beim Outback mal waren, da sind viele Leute, die Cannabis konsumieren, aber sie haben sozusagen sonst nicht viel drumherum. Das ist eine Lebenseinstellung, oder wie man es auch immer bezeichnen kann. Dann zu den Folgestörungen. Das sind alles Folgestörungen, die man haben kann, wenn regelmäßig Cannabis konsumiert wird. Da gibt es das Entzugssyndrom, da gehe ich gleich mal drauf aus, da gibt es die Cannabispsychose, eher selten, aber die gibt es. Das ist noch keine Schizophrenie, das ist eine Psychose, die sich ausbildet und die geht wieder weg, wenn jemand aufhört, Cannabis zu konsumieren, im Gegensatz zur Schizophrenie. Die Schizophrenie, wenn die Anlage da ist und jemand konsumiert Cannabis, ist die Wahrscheinlichkeit etwa 3 bis 4 Mal so oder einmal 2 bis 3 Mal so hoch, dass die Psychose austritt. Vorher wäre sie vielleicht nicht ausgetreten. Es gibt die Cannabis-Halluzinose, sind alles wieder Sachen, die wieder zurückgehen, wenn der Patient den Cannabiskonsum lässt. Die Cannabis-Manie, kognitive Störungen, das sogenannte amotivationale Syndrom, vorhin hatte ich im wunderbaren Kabarett gerade gehört, dieses Null-Bock war dabei, Null-Bock, ne, das ist das hier. Und dann die Menschen sozusagen, die haben ihren Lebensmittelpunkt um den Cannabiskonsum herumgebaut und müssen dann so aus der Lethargie von dem Konsum irgendwie befreit werden, wenn sie es dann schaffen. Flashbacks habe ich noch nie gesehen unter Cannabis. Das steht immer wieder in der Literatur. Also die meisten Leute haben LSD-Erfahrungen. Ich kenne ja keinen Cannabiskonsumenten, der mal einen Flashback hatte. Und natürlich die sozialen Entwicklungs- und Anpassungsstörungen. Das ist auch relativ klar, wenn eine Substanz, jetzt kann man sie streiten. Ja? Also es ist bei Alkohol so, das ist bei anderen Substanzen so, alles das, was sozusagen an das spontanen angreift, also die Belohnungssysteme der Menschen beeinträchtigt, führt dann irgendwann zu sozialen Entwicklungs- und Anpassungsstörungen, wenn der Konsum nicht beendet wird. Und eigentlich fast nur dann, wenn das vom 14., 15., 16., oder wenn das vom, sagen wir, ich muss ja heute schon vom 10. Lebensjahr ausgehen, also wenn das früh in der Individualentwicklung des Frontalhirns passiert. Ja, Leute, die nach dem 20. Lebensjahr konsumieren, haben in aller Regel diese Störungen dann nicht mehr. Ja, das gilt aber für Alkohol, für Cannabis, für, also für Kokain wird, glaube ich, Kinder weniger. Ja, also in diese Richtung, es wird letztendlich die Ausbildung des Frontalhirns wird gestört. Die Menschen sind nicht mehr in der Lage, bestimmte Ziele zu entwickeln. Ja, sie haben Probleme mit dem Essen und mit dem Trinken, mit der Beziehungsbildung, mit der Kommunikation, mit dem Ausbilden von anderen Leidenschaften. Das Ganze ist dann sehr zentriert auf den Konsum und auf die Peer Group. Das ist also nach dem 20. Lebensjahr deutlich anders. Oder zumindest je später jemand Cannabis konsumiert, desto weniger hat er solche Folgeschäden. Das ist das Hauptproblem, was die Kinder- und Jugendpsychiater haben und was auch viele Drogen Hilfen haben, die sich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Körperliche Folgestörungen gibt es auch. Da kann man eine gute Botschaft machen. Die meisten sind rückläufig, auch die chronische Bronchitis. Insbesondere dann, wenn sich eben noch kein Lungenemphysem gebildet hat. Ne? Da haben wir mich heute mal gefragt. Es gibt dann auch Cannabis-Störungen, die waren mir gar nicht bekannt. Die sind mir erst bekannt geworden, nachdem ich mich länger damit beschäftigt. Das ist so ein Übelkeitssyndrom, dass Menschen dann so zyklisch ab einer bestimmten Zeit plötzliche Übelkeit bekommen. Und die muss ganz schrecklich sein, sodass dann immer wieder der Notarzt rausfährt, nicht? Und die Patienten dann ab und zu auch mal Opiate gespritzt bekommen, damit die Übelkeit zurückgegangen ist. Das habe ich erstmals in Australien gesehen, habe ich gar nicht geglaubt, dass das überhaupt existiert. Das ist das Cannabis-Hyperemesis-Syndrom, oder wenn Sie im Internet gucken, die sogenannte Cannabis-Krankheit. Die habe ich dann in unserer Klinik in Essen gesehen, war etwa jeder 100. Patient, der die zur Entwicklung von Cannabis kam, hatte diese Problematik mitgebracht. Mehr oder weniger stark, vor allem Frauen. Und ich hatte das mal so ins Netz gestellt, weil ich mal wissen müsste, wie viele Leute das denn hatten. Und dann bin ich praktisch zugeschüttet worden. Dann bin ich dann irgendwann von Essen nach Castrop-Rauxel in eine andere Klinik gegangen. Und da bin ich immer wieder auch besucht worden aus Deutschland von Menschen, die diese Krankheit hatten. Und letztendlich erst durch den Konsumstopp, letztendlich wussten, dass sie das hatten. Das führte dazu, dass die Notärzteinsätze sehr häufig waren, dass die Patienten in Kliniken waren. Eine Frau hatte ich kennengelernt, die hat ein Stück Darm verloren bei der Diagnostik. Also wenn man solche erkrankt war, das ist so schlimm, weil die Leute sich ständig erbrechen. Und es gibt ein Mittel, nämlich dass sie sich in eine Badewanne legen und sozusagen sich dann immer so mit heißer Flüssigkeit übergießen. Und dann geht es auch mal weg. Als ich das anfangs gehört habe, das ist was Psychosomatisches. Das kenne ich als psychosomatisches Syndrom, aber nicht als Cannabis. Krankheit. Da müsste ich erst mal überzeugt werden, dass das mit Cannabis zu tun hatte. Weil die Patienten kamen dann zu mir in die Klinik, ich habe die Gifte und das war weg. Und dann habe ich die noch ambulant ein paar Jahre bei mir gehabt und das ist nie wieder aufgetreten. Also das mal so zur Gefährlichkeit von Cannabis. Selten, aber sowas gibt es. Und wenn man es erkennt, dann kann man es auch behandeln und dann hilft nur die Abstinenz. Es ist selten, aber es trifft manche Menschen sehr hart. Dann Hauptproblem, das ist dann vielleicht das, was die Diskussion gleich ausmachen wird, ob man Cannabis legalisieren soll. Das ist natürlich das, was jetzt an Dreck in unseren Cannabispräparaten so auf dem Markt ist. Das ist ja nicht so, dass da nur Cannabis verkauft wird, sondern das sind alles geschäftstüchtige Menschen, die das verkaufen. Und die haben das natürlich durchsetzt mit Blei, mit Glas, mit Research Chemicals, also mit anderen psychotropen Drogen. Mit synthetischen Cannabinoiden, mit Badesalzen und vor allen Dingen auch mit Pestiziden. Das darf man nicht vergessen, also das, was da zurzeit so verkauft wurde oder wird, ist nicht rein. Zu meiner Zeit, als ich früher, also in meiner frühen Schulzeit ab und zu mal das ausprobiert hatte, nicht viel, aber da gab es Henner und Sägespäne, da kann ich mich gut daran erinnern. Das war immer so eine, das hat wenig Effekte gebracht und deswegen habe ich es auch wahrscheinlich nicht weiter verfolgt. Na, heute sieht das ganz anders aus, da soll ich gleich mal was sagen. Das Cannabis-Entzugssyndrom, das ist das, was ich in der Klinik kennengelernt habe. Ich habe auch nicht gedacht, dass das so existiert. Es hat bestimmte Symptome, also Craving, Ärger, Wut, Aggression, Nervosität, Schlafschwierigkeiten, depressive Stimmung, innere Unruhe, Appetitabnahme. Also wenn jemand intoxikiert ist, das kam ja vorhin auch im Kabarett durch, dann hat er die Fresskicks. Und beim Entzug ist genau das Gegenteil. Oder viele haben das. Und natürlich dann körperliche Beschwerden, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Tremor und so weiter. Das Cannabis-Entzugssyndrom, wenn es in die Klinik kommt, sieht so aus. Wenn der Patient aufgenommen wird, also das sind jetzt alles reine Cannabis-Abhängige. Und ich habe in Essen von 2007 bis 2012 gesucht, dass ich solche Patienten finde. Also ich wollte also Cannabis und Nikotin. Also es gab sehr viele Aufnahmen in der Zwischenzeit, aber diese Patientengruppe, die alleine von Cannabis abhängig war und vielleicht noch geraucht hat und dann letztendlich in eine Akutklinik kommt, um das Rauchverhalten dann zu verändern oder ihre psychische Störung zu verändern, das waren 39 Stück in 8 Jahren. Ne? Und Aufnahme etwa 400 pro Jahr. Ne? Können Sie sich so ungefähr vorstellen, wie viel Prozent das sind, aber die gibt es. Und die wollte ich mir natürlich besonders angucken, ob die eine bestimmte Komorbidität hatten und vor allem, wie läuft denn bei denen das Cannabis-Entzugssyndrom ab? Und das läuft dann so ab, dass wenn die aufgenommen werden, dann dauert es erstmal 3 bis 4 Tage, bis die überhaupt Symptome entwickeln. Und dann wird es im Laufe der Zeit in den nächsten 2-3 Wochen besser. Das ist deshalb problematisch, weil die meisten Krankenkassen sagen, nach 4 Tagen müssen die Patienten entlassen werden. Das führt dann dazu, dass sie sofort wieder rückfällig werden, weil sie natürlich den Entzug irgendwie anders kompensieren müssen. Oder noch schlimmer, wenn sie dann in Reha-Einrichtungen sind, dann brechen die Behandlung ab, weil sie sich nicht konzentrieren können. Das ist ein großes Dilemma, das ist auch politisch zurzeit zumindest von uns verfolgt. Ne? Also Cannabis-Entzug beginnt nicht sofort, sondern nach ein paar Tagen erst, wenn man es lässt. Ne? Und es ist natürlich Konsum, der annähernd täglich ist. Ne? Also wenn jemand pro Woche einen Joint braucht, der wird kein Cannabis-Entzugssyndrom kriegen. Ne? Da würde man sagen, mindestens 3 bis 4 Mal pro Woche muss Cannabis konsumiert werden. Und dann hängt es auch natürlich davon ab, je mehr jemand konsumiert, desto stärker ist das dann, wenn das lässt. Ne? Das war manchmal weg. Achso, was auch noch interessant war bei dieser Klientel, die ich da hatte, haben wir uns natürlich auch geguckt, was kommt denn da im Blut an bei den Leuten? Und wir alle wissen ja, bei der Polizei gibt es diesen Grenz, oder im Gesetz gibt es diesen Grenzwert von 1 Nanogramm Milliliter THC im Serum. Also wenn jemand von Ihnen eine Fahrauffälligkeit hat und wird dann zur Blutprobe genommen und man findet dann einen THC-Wert von über 1 Nanogramm pro Milliliter, dann haben Sie eine Ordnungsverfügung begangen und es wird in aller Regel, müssen Sie nachweisen, dass Sie den Konsum von Cannabis und das Autofahren trennen können. Das können Sie so gut wie gar nicht. Das heißt, der Führerschein wird eingehalten und Sie können dann sozusagen beim Straßenverkehrsamt ab und zu mal mit Blutproben rechnen und müssen möglicherweise sogar, oder die meisten müssen dann nochmal zum Test, zum Eignungstest. Ne? Das ist so die Situation. Jetzt muss man sich diesen Grenzwert genau angucken. Dieser Grenzwert ist das, was minimalst am besten messbar ist. Also das Kleinste, was akkurat ist. Das heißt, unsere Gesellschaft hat den Cannabis-Grenzwert so tief gesetzt. Ne, und ich sag mal, warum der vielleicht? Das war interessant, weil diese Leute, die wir auf der Station haben, die haben nach 16 Tagen kontrollierte Abstinenz, also die Leute, die sind nicht draußen gewesen, die haben 16 Tage keinen Cannabis konsumiert. Da war etwa noch ein Drittel von den Leuten, hatte so viel THC im Blut, wenn sie dann angehalten haben, wäre der Führerschein weg gewesen. Ne, das war so, auch so zur Diskussion. Ne, dann habe ich, in den Niederlanden eine ganz gute Kooperation. Einer ist Herr Ramekas, das ist so ein Verkehrsmediziner. Mit dem habe ich das mal diskutiert. Wir hatten Spiegel von 1,3 bis 6,4 Nanogramm pro Milliliter und die machen bestimmte Tests. Und das ist in der Tat so, dass die Leute, die mehr als 3 Nanogramm oder ja, 3 bis 4 Nanogramm THC im Blut haben, tatsächlich in den Verkehrstests auffällig sind. Das ist nicht so, dass ne, also die Leute haben dann noch THC im Blut. Es kann auch psychoaktiv wirken. Nicht? Das heißt jetzt nicht, sozusagen, dass das ganz harmlos ist. Dann kann man natürlich nochmal nach Denver gucken. Dann kann ich jedem mal empfehlen, wenn er bei der Nähe ist, sich mal Colorado Springs oder Denver anzugucken, weil die Cannabis-Industrie hat sich da entwickelt. Ne, die ganze Kultur hat sich entsprechend in den Städten entwickelt, nicht unbedingt, dass es schädlich ist. Man sieht aber ein Land sozusagen, das mit legalem Cannabiskonsum lebt. Und da muss man sich natürlich dann auch fragen, wie ist das mit dem Grenzwert, wenn die Leute sowieso alle tief durch die Gegend fahren. Kann ich dann überhaupt 1 Nanogramm denn halten? Machen die nicht, die haben 5 Nanogramm angelegt. Wenn man sich die Verkehrsstatistik anguckt, gibt es jetzt mehr Cannabistote. Also die Verkehrsunfälle sagen, es gibt, seitdem der Grenzwert angehoben ist, ne, gibt es mehr Tote, sozusagen, wo Cannabis involviert war. Das heißt aber jetzt nicht, ne, dass das jetzt ganz schlecht sein muss, sondern vielleicht muss die Gesellschaft erst lernen, betieft Auto zu fahren. Das kann man ja auch so sehen. Ne? Also das sind ja alles Entwicklungen. Ne? Und natürlich muss man sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Es ist ja interessant, wie die zweite Statistik aussieht. Wenn die Gesellschaft gelernt hat, mit diesen Rahmenbedingungen umzugehen, ob das immer noch Tote sind, das muss man vielleicht eher so sehen. Aber jetzt mal für die, wenn sie eine Cannabisberatung machen, können sie sagen, also wenn sie regelmäßig Cannabis konsumieren, müssen sie nach 2 Wochen tatsächlich noch damit rechnen, dass das was Negatives geben könnte in ihrer Blutprobe. Für die Rechtsanwälte ist das manchmal ganz interessant. Das zu meinen Erfahrungen wieder auf der Station, das sind so Tests, wo man sich die Krankheitsschwere der Leute genau angeguckt hat. Da muss man sagen, dass alles, was die vorher hatten an Beschwerden, deutlich besser geworden ist nach 14 Tagen qualifizierter Entgiftungsbehandlung. Auf allen Ebenen. Also alles ist deutlich besser geworden von Seiten der Symptome. Das heißt, Cannabis hat den Leuten schon geschadet. Und ein 3-wöchiger Abstinenzversuch unter stationären Bedingungen hat geworfen. Das sind aber eben die Leute, die freiwillig die Behandlung in einer Klinik gesucht. Das ist nicht der Großteil der Gesellschaft, die möglicherweise mit Cannabiskonsum einigermaßen funktioniert, sondern das sind die Leute, die nicht mehr funktionieren. Das war ja relativ klar. Wenn ich nicht mehr funktioniere, gehe ich ins Krankenhaus und wenn ich dann das rausnehme, dann geht es denen besser. Das heißt, die Cannabiskrankheit ist jetzt nicht unbedingt eine ganz chronische Krankheit. Und dann hat mich natürlich das amotivationale Syndrom, das Null-Box-Syndrom besonders angeguckt. Man sagt ja immer, okay, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, scheint es nicht zu sein. Das scheint eng mit dem Cannabiskonsum zusammenzuhängen, mit dem Ritual des Konsums. Ne? Also viele Menschen sind zu Hause, haben dann ihre Internetzugänge, haben ihre Peer-Group, ne? Und dann geht der Konsum jetzt eigentlich häufig um die Beschaffung und den Konsum und was man darunter erlebt. Aber die ganzen anderen gesellschaftlichen Verpflichtungen werden dann nicht mehr gesehen. Und wenn solche Sachen dann auf die Leute zukommen, dann wird es dann häufig problematisch. Und dann sorgen die Eltern dafür oder das Sozialsystem, dass man doch mal in die Klinik kommt, unter kontrollierten Bedingungen den Cannabiskonsum zu lassen. Und das ist das Häufigste, was wir in der Klinik sehen, ist das Null-Box-Syndrom. Das ist keine Depression, das ist dann einfach ein Dauerkonsum. Die Leute sind dauerbetätigt. Jetzt kann ich mir natürlich Lagomera oder andere Menschen, kann ich mir sehr gut Ökosysteme vorstellen, wo das auch funktionieren kann. Wenn die Gesellschaften die Anforderungen nicht so hoch sind, aber wenn die finanziellen Mittel sehr hoch sind, ne, da kann das natürlich funktionieren. Ne? Ja. Dann vielleicht mal so für die Psychologen oder so, wenn man die Effektstärken misst von dieser Entzugssyndrombehandlung, dann liegt die etwa so bei 1. Das ist genauso hoch, wie wenn man eine Angsterkrankung behandelt. Also nicht schlecht. Begleiterkrankungen, das sind jetzt die Folgestörungen gewesen. Also was wird besser, wenn der chronische Cannabiskonsum, der zur Aufnahme in ein Krankenhaus geführt hat, gelassen wird? Jetzt kommen so die Krankheiten, die mit dem Cannabiskonsum assoziiert sind, möglicherweise entweder als Selbstheilung oder als Auslöser. Da sind vor allem Persönlichkeitsverhaltensstörungen, Mehrfachabhängigkeiten, ADHS, Angststörungen, vor allem manische Depressionen und Schizophrenien. Und das Einzige, was richtig so einigermaßen nachgewiesen ist, dass Cannabis, wenn jemand die Anlage zu Schizophrenie hat, dazu führt, dass diese mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 2 bis 2,5 Mal stärker zutage kommt, als wenn es nicht kommen würde. Und dann hat man es noch ein bisschen reduziert, hat gesagt, die tritt dann früher auf. Das ist etwa das, was die meisten Studien so sagen. Also wenn jemand die Anlage hat, eine Schizophrenie zu bekommen, dann hat er ein 2- bis 3-fach erhöhtes Risiko, wenn er Cannabis regelmäßig konsumiert, dass es dann durchbricht. Und bei der Schizophrenie, die meisten Schizophrenie-Erkrankungen brechen irgendwo zwischen 20 und 40, oder haben wir 20 bis 30, die meisten sind so zwischen 20 und 30, wo sie richtig durchbrechen. Und deshalb hat man gesagt, die kommen einfach früher. Ne? Die anderen Störungen, die sind zwar da, aber man hat sie noch nicht so richtig sozusagen differenzieren können. Ist das jetzt so, dass die Störungen da sind und Cannabis führt dazu, dass sie besser sind? Oder ist das so, dass die dazu führen, dass sie erst ausbrechen? Ich kann mich an 1, 2, 3 Patienten erinnern, die letztendlich im Cannabis-Entzugssyndrom Panikattacken bekommen haben und die deshalb eine Panikstörung entwickelt haben. Ich kann mich aber auch an viele Patienten erinnern, die eine Panikstörung hatten und Cannabis konsumiert hatten und es ging ihnen besser. Ne? Mal so zur Varianz der Dinge. Also Schizophrenie ist das, was am ehesten durch den regelmäßigen Cannabiskonsum negativ wird. Beim ADHS ist das auch eine Riesenproblematik. Ich selbst gehe mittlerweile in diese Richtung. Alles das, was den Cannabiskonsum vor dem 12., 13., 14. Lebensjahr regelmäßig gemacht hat und wo man letztendlich vorher keine Schulauffälligkeiten oder sowas findet, und die dann später in den Reha-Behandlungen ADHS-ähnliche Symptome haben, sind eigentlich eher durch die Substanzen induziert als Folgestörung. Ich habe auch in der Reha-Klinik, ich musste eine Zeit lang in der Reha-Klinik mitmachen und habe dann über 1,5 Jahre in der Salus-Klinik mitgearbeitet, auf meinem Gelände auch. Die hatten keinen Arzt, dann habe ich das mitgemacht. Und da habe ich dann solche Verläufe auch genau angeguckt. Und dann habe ich die Leute mal gesehen, ein halbes Jahr unter Reha-Bedingungen. Und da sind viele auch deutlich besser geworden mit der ADHS. Symptomatik, aus dieser Gruppe nicht die, wo die ADHS-Symptomatik schon relativ früh aufgetreten ist. Ne? Das ist deshalb eine wichtige akademische Diskussion so heutzutage, ob es denn ADHS auch im Erwachsenenalter als Neuerkrankung gibt. Ne? In diese Geschichte geht das rein. Dann vielleicht, was man im Raum lassen könnte hier, das sind die Morbiditätsfaktoren, was sozusagen ist am Cannabis problematisch so richtig. Ne? Da sieht man einmal, ich hatte von meinen Selbsterfahrungen mit, würde ich mal sagen, 1 bis 2% THC bei in den Präparaten, seit 82. Heute sind das schon wesentlich mehr, 10, 12, 14%. Das heißt, die Substanzen, die ist wesentlich psychotroper geworden. Und da sehen Sie dann auch hier in der stationären Aufnahme, hier nochmal in der USA, letztendlich bei Cannabis gibt es einen eindeutigen Anstieg und bei Kokain und bei Heroin bleibt es weiterhin in der Welle. Also das muss was mit dieser psychotropen Substanz zu tun haben, dass da heutzutage viel mehr THC als Wirkstoff drin ist, als das vor 20 Jahren vielleicht noch der Fall gewesen ist. Und das ist so das, was man heute sieht. Man sieht heute in den Präparaten, in den meisten Präparaten, die im Homegrow-System gemacht wird, also zum Beispiel in unserer Umgebung, dieses Netherweed oder so, aus dieser Richtung kommt das, da sieht man relativ viel THC drin, aber wenig Cannabidiol. Und Cannabidiol ist sozusagen so ein Gegenspieler von THC. Also das führt eher nicht zur Psychose, das entängstigt eher. Das heißt, die Substanzen, die heute vertrieben werden, die gezüchtet sind, die haben also eine höhere psychotrope Potenz, haben aber den Gegenspieler nicht mehr so. Das ist doppelt risikoreich, was da zurzeit in die Bevölkerung reinschwimmt. Und wenn man sich die Literatur genau anschaut, gibt es eigentlich drei Faktoren, die besonders morbiditätsfördernd sind. Das ist einmal das frühe Einstiegsalter mit sozusagen regelmäßigem Konsum. Das ist die Konsumhäufigkeit und Menge und die individuelle Prädisposition. Also hat jemand die Neigung dazu, eine Schizophrenie zu bekommen oder nicht. Und ich selbst habe immer darauf gewartet, wenn jetzt unsere Australier so super Kiefer sind, und das machen die ja schon lange, dann müssten die doch alle mal schizophren werden. Oder zumindest müssten noch mehr Leute schizophren werden in einem großen Land. Ist bis jetzt nicht entdeckt worden. Jetzt hat man aber ein kleineres Gallien hier in Süd-London. Süd-London ist ein Hauptstadtbezirk, der relativ gut in Großbritannien untersucht wird bezüglich Entwicklungen von Drogeneinfluss und so weiter. Und da hat man dann erstmals gefunden, dass es tatsächlich so ist, dass da, wo jetzt mehr stärkeres Cannabis konsumiert wird, dass da die Psychoseinzidenz, die Neuerkrankungsrate hochgeht. Aber man hat es eben noch nicht im großen Feldversuch zum Beispiel in Australien nachgewiesen. Das kann natürlich jetzt noch 10, 15 Jahre dauern, bis es so ist. Oder es ist eben nicht so. Und was man auch gefunden hat in London, ist, dass die Abhängigkeitsschwere bei den Leuten, die diese hochkonzentrierten THC-Präparate konsumiert haben, wesentlich schwerer ist, als die zum Beispiel normales Cannabis konsumiert haben. Ich habe eine Zeit lang hier mit dem LKA in Düsseldorf mal zusammengearbeitet und mich bei dem Plattieren Drogen als Erwartung sogar interessiert. Sag mal so. Und da hatte ich dann die Gelegenheit, Substanzen zu sehen, die aus den USA kamen, vor allen Dingen aus den liberalisierten Ländern. Und dann fiel mir eine Dose bis heute so ein, das sah aus wie so eine Nescafé-Dose. Da war pures Cannabiskonzentrat drin. Ich kannte ja noch Haschischöl mit 70-80% THC, aber da waren dann über 80% THC in so kleinen Nescafé-ähnlichen Dingen drin. Und das wurde in den USA, das kam aus Washington D.C., also auch ein Land, das Cannabis weitgehend legalisiert hat, ist der Konsum dekriminalisiert, aber man kann für den Nachbarn anbauen, so ist das. Ist also weitgehend legalisiert, also ist schon mehr als dekriminalisiert worden. Und bitte?
Alles außer Shops.
Ja? Also das heißt, die Gesellschaft hatte auch viel Erfahrung, aber letztendlich die Gesellschaft, da reicht offenbar das nicht mehr aus, dass man normale Konzentrationen auf dem Weg nimmt, sondern die probieren mehr. Das wird dann so verkauft, das ist ein Reinheitsgebot. Da kann man sicher sein, da ist nur THC drin. Jetzt muss die Bevölkerung aber lernen, sozusagen mit diesem Nescafé auch umzugehen. Das ist, glaube ich, das Problem bei der Geschichte. Und deshalb gibt es möglicherweise auch vorübergehend größere Psychoseraten. Das ist so ähnlich wie mit dem Autofahren vielleicht. Das muss man mal beobachten. Und dann die Risiken und Nutzen. Das habe ich jetzt für Deutschland auch gemacht. Viele Suchtexperten habe ich zusammenbekommen und haben so ein Rating über die Gefährlichkeit von Substanzen gemacht, sowohl psychisch, sozial wie auch körperlich. Und dann kommt dann ungefähr sowas bei rum, Cannabis. Also hier sehen Sie Kokain, Heroin, Amphetamin, Tabak, Alkohol, je nachdem in welchem Land man ist. Hier, ich glaube, hier oben ist Holland, hier oben ist Großbritannien, das sind so die Vorläufer gewesen. Die haben aber unisono Cannabis eher im unteren Bereich der Panflöte angesiedelt, wenn es um die Gefährlichkeit der Substanzen geht. Wir haben noch unsere Schmerzmittel mit reingebaut, ich habe Ketamin mit reingenommen, also viele andere Substanzen, das sieht in Deutschland genauso aus. Das werden wir demnächst mal publizieren. Und da sind eben auch in Deutschland, ich habe also von etwa 300 Ärzten, die letztendlich mehr als 5 Jahre also Erfahrung mit der klinischen Behandlung von Suchtkranken haben, davon haben 100 Ärzte mitgemacht. Das ist schon eine relativ hohe Repräsentativität. Hier waren das nur 50 jeweils in den anderen Ländern. Also es scheint so zu sein, dass Cannabis eher im unteren Bereich der Gefährdung anzusiedeln ist. Ich hatte auch nochmal jetzt gefragt, wie ist das mit dem Nutzen von Cannabis? Ich bin mal gespannt, was daraus rauskommt. Das habe ich noch nicht ausgewertet. Und das, ja gut, man muss sagen, hier ist uns nochmal, was macht Cannabis mit den anderen, die letztendlich beteiligt sind am Cannabiskonsum, also mit den Dritten? Beim Alkohol wissen wir alle, gibt es häufig Klopereien, beim Cannabis eher nicht so. Das ist eher so, da hat der Konsument mit sich zu tun, da schädigt also wenig Dritte. Es sei denn, man hält dem Patienten jetzt den Joint vor die Nase und schließt den Raum ab und der muss dann passiv die ganze Zeit konsumieren. Das ist ein bisschen der große Unterschied. Hier ist nochmal die Legalitätsdebatte gezeigt. Also man sieht vor allem, die Südstaaten sind noch sehr, sehr repressionsmäßig unterwegs. Die Westküste ist da schon sehr liberal geworden. Colorado ist der erste Staat, der das gemacht hat. Hier unten ist Hawaii, da ist Oregon, hier ist Washington und hier in der Nähe von New York oder Maine, da oben in dieser Ecke, da beginnt das auch. Also dass Cannabis legalisiert wird für die Bevölkerung. Das heißt natürlich, das ist alles kontrolliert. Das heißt, es gibt eine Industrie. Diese Industrie produziert das Cannabis. Cannabis wird verkauft in Shops und die Konsumenten werden registriert. Das ist so das große Kontrollsystem, wir haben. Aber es gibt da eben wenig Chancen, also verschmutztes Cannabis zu bekommen. Das ist ein relativer Vorteil, ist das Reinheitsgebot bei dieser ganzen Geschichte. Nur, es sind Parallelen, natürlich haben sie dann in Anführungszeichen Drogenmafia, haben sie natürlich was abgeschnitten, die wollen das natürlich versuchen, das von hinten wieder reinzuholen, zum Beispiel die synthetische Präparate. Oder andere Entwicklungen. Das muss man gucken. Also dieser Markt, rote Karte habe ich schon. Bitte? Nee, das kommt so aus der Kriminalstatistik. Wenn sie sich diese Drogen machen, nur einmal ja, so Befragungen von der Kriminalpolizei, was alles so aufgegriffen worden ist. Da ist dann der Ketamin dabei und ja, was anderes. Ob es jetzt schädlich ist, das muss man immer noch mal gucken. Ich wollte noch ein paar positive Sachen sagen. Also letztendlich in den USA, ich habe vorhin in Colorado gesagt, gibt es mehr Verkehrsunfälle. Was es auch in Colorado gibt, ist die Kleinkinder, die kommen mehr an Cannabispräparate ran. Da gab es mehr Intoxikation von Kleinkindern. Auch das ist geändert worden. Die Cannabispräparate sehen nicht mehr aus wie Maßregel, sondern haben eine deutlichere Warnfunktion. Das ist auch gegen. Und was ich interessant fand, dass letztendlich die Überdosierung mit opiathaltigen Schmerzmitteln in den USA ist ja ein großes Problem in dieser Opioid-Epidemie gewesen. Also viele Leute sind an Oxycodon und Schmerzmittel rangekommen, die sind gestorben. Das hat offenbar parallel zur Legalisierung von Cannabis abgenommen. Und es gibt auch offenbar antikonvulsive Effekte gegen Diabetes. Das ist sehr interessant. Der Grobenherrn hat sich damit sehr beschäftigt, da empfehle ich dann auch die Literatur. Cannabis als Wirkstoff gibt es schon sehr lange in der Medizin. In Deutschland schon vor 150 bis 200 Jahren gab es immer mal wieder sozusagen Präparate, die medizinisch verschrieben werden sollten. Dann höre ich auch gleich auf, zeigt nochmal das, was die Ärzte in Kalifornien so in den letzten Jahren so häufig verschrieben haben. Also welche Krankheiten sozusagen sind da gewesen, warum die Ärzte in Kalifornien, wo man letztendlich Cannabis verschreiben darf, den Cannabis verschrieben hat. Und das war ganz interessant, natürlich oben Schmerz, Angst, Rückenschmerzen, Insomnie, Depressionen. Und dann fand ich hier New Lord Use Cannabis. Das heißt, da ist von hinten rum eigentlich schon was wie eine Substitutionsbehandlung letztendlich in der Kalifornien auf den Weg gebracht worden. Also alles das, was wir in Deutschland auch schon immer mal diskutiert haben, machen wir es wie bei den Opiatabhängigkeiten, dass wir dann auf den Cannabis geben, um die möglicherweise aus dem Teufelskreis, wenn einer da ist, herauszuholen, der hat sich eigentlich so in den Ländern schon entwickelt, wie wir das liberalisiert haben. Und dann noch eine Sache, Erfahrung in den Niederlanden, also die Leute, die Cannabis verschrieben bekommen hatten, die haben über die Jahre letzten, also von 2003 bis 2010, dann nochmal gemessen von 2011 bis 2016, die haben keine signifikante Steigerung der Einnahmemenge gehabt. Das heißt, da wo es verschrieben worden ist, haben die das nicht missbraucht. Und zum Schluss sage ich nochmal die Karpel-Studie, deswegen war ich hier, die sagt das eigentlich so zusammen. Nicht? Die Karpel-Studie fasst zusammen, das ist eigentlich so eine Studie, die sich alle Studien, die es zurzeit gibt, mit einer gewissen Evidenzbrille angeguckt hat, die sagt, es gibt wenig Evidenz für den Einsatz von Cannabinoiden in Arzneimitteln. Mit dem Freizeitkonsum von Cannabis sind vielfältige gesundheitliche Risiken verbunden. Das ist das, was die Karpel-Studie aussagt. Und ich glaube, so ungefähr habe ich sie noch verkauft. So, danke.
Ja, vielen, vielen Dank für den guten Vortrag. Auch Ihnen darf ich ein kleines